Servus.
Grüezi.
Und hallo, willkommen zur 115. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien.
Unsere zwei Themen diese Woche. Wir wollen zum einen reden über die Kulturbranche in unseren Ländern und wie sie jeweils durch die Krise gekommen ist, beziehungsweise wie unsere Staaten ihr helfen und wie überhaupt diese oft sehr prekären Jobs querfinanziert werden vom Staat. Unser zweites Thema wird die schwarze Geschichte in den Alpenländern sein. Welche Erfahrungen, welchen Einfluss, welche Anekdoten gibt es eigentlich, wie Schwarze in unseren Ländern, die Geschichte unserer Länder mit geprägt haben. Vorab noch der Hinweis auf unsere Mailadresse. Sie erreichen uns immer mit weiteren Themenvorschlägen oder weiterer Kritik unter alpen@zeit.de.
Na, vorab solltest du dich, glaube ich, entschuldigen, oder Lenz, wenn ich das richtig verstanden habe?
Schon wieder. Ich habe das Gefühl, ich muss mich jetzt jede Sendung entschuldigen. Für was denn bitte diese Woche?
Ja, offenbar. Ich habe das ja unterschätzt, ehrlich gesagt, weil mir das ja alles wurscht ist. Aber dass du irgendwie das Schweizer Superstar, Großidol, Megahelden Roger Federer da besudelt hast in der vergangenen Sendung, das haben manche nicht so cool gefunden. Also
ja,
manche ist gut,
gesagt,
ziemlich viele.
Das ertrage ich einfach. Also ich bleibe dabei, ich fand das nicht cool, was Roger Federer gemacht hast, und ich würde mal den Staffelstab in diesem Fall weitergeben und Matthias, dich um eine Entschuldigung bitten bei der anderen Hörergruppe, die wir, genauer gesagt du, letzte Woche verärgert haben.
Ja, also unsere Hörerin Fabian Michel, ihres Zeichens, Lebensmitteltechnologin, hat meine naive Weltsicht entlarvt, ich gebe es dazu. Also das Lab, das für die Käseherstellung verwendet wird, das stammt heutzutage nämlich längst nicht mehr alles aus Kälbermägen, sondern das Lab respektive das für die Milchgerinnung verantwortliche Enzym, wie mir Frau Michel dann erklärte, wird heutzutage biotechnologisch mit Hilfe von Bakterien oder Pilzkulturen hergestellt und für die Käseproduktion verwendet. Das ist zum einen billiger und zum anderen dann halt auch vegetarisch.
Es ist echt ein großes Thema bei euch, gell? Es ist unglaublich.
Matthias, ist bei euch auch ein großes Thema, dass durch euch die Clubs wieder geöffnet sind? Hast du am Samstag Party gemacht?
Du meinst in meinem Schlauchboot auf dem Schanzengraben, wie ihr Berliner Raver auf dem Landwehrkanal, oder was?
Das war echt die Krönung. Das, wisst ihr eigentlich, wo dieser Kanal war, beziehungsweise wo die langgefahren sind? Genau vor einem riesigen Krankenhaus. Ja? Woraufhin einer der Ärzte in einer Lokalzeitung später gesagt hat, mehr Hohn für unsere Arbeit geht eigentlich nicht. Wir kämpfen drin gegen das Virus und die fahren draußen vorbei und verbreiten es potenziell erstmal ordentlich weiter. Aber das meinte ich nicht. Ich meinte was anderes. Bei euch sind doch tatsächlich die Clubs wieder offen in der Schweiz, oder?
Genau.
Also nachts und so.
Genau. Wobei allerdings nur mit maximal 300 Gästen und bis Mitternacht, dann ist fertig, lustig.
Bis Mitternacht ist natürlich süß, auch von Berlin aus betrachtet. Von Mitternacht
so, jetzt tun,
geht hier in Berlin ja niemand
nicht
überhaupt erst Mann, los in die Clubs.
Cowboy,
oh. Hab ich gehört. Also nicht, dass ich das noch machen würde, aber ich habe gehört, das wäre hier so.
Also jetzt tu mal nicht so metropolitan großkotzig. Also auch in Zürich gehen die Jungen nicht vor 12 richtig ab. Aber lustigerweise wurden deshalb einige Partys am Samstag bereits am frühen Nachmittag begonnen, damit man ordentlich Zeit hat, um zu raven, zu tanzen. Aber eben auch für uns alte Säcke ist also hier wieder der Kulturbetrieb angelaufen, dürfen wieder ins Kino oder ins Theater oder an ein klassisches Konzert. Wobei man hier schon sagen muss, also dass längst nicht alle Spielstätten den Betrieb jetzt vor der Sommerpause wieder aufnehmen oder schon aufgenommen haben. Vor allem auch zahlreiche Clubs, die überlegen sich, ob sie überhaupt öffnen sollen, weil sich das zum einen ökonomisch nicht lohnt und zum anderen, weil sie schlicht kein Programm mehr haben. Also gerade wenn du Live-Musik machst, die Bands, die haben ihre Tourneen abgebrochen oder die kommen gar nicht aus dem Ausland. Viele davon kommen ja auch aus den USA oder sonst übersee, kommen gar nicht aus dem Ausland in die Schweiz rein.
Kommen Sie denn nach Österreich rein, Florian? Dürft ihr schon wieder die Nacht durchtanzen oder zumindest bis 12?
Mich hält niemand davon ab, in meiner Küche zu tanzen. Mache ich gern und viel und überhaupt. Auch bis spät in die Nacht. Aber
eine unangenehme Vorstellung, die sich vor meinem inneren Auge jetzt
entfaltet. Also das mit Konzerten ist ja bei uns genau gleich, aber Outdoor-Veranstaltungen sind wieder möglich, aber das mit den Clubs ist ein bisschen schwieriger. Die sind alle mehr oder weniger zu.
Wie haben denn bei euch die Kulturinstitutionen die Krise bisher überhaupt überstanden? Gab es viele Pleiten? Wurde denen geholfen?
Das ist irgendwie alles noch nicht so klar. Ich glaube, das wird man erst mit der Zeit sehen. Über das haben wir ja schon öfter geredet, dass die wahren Auswirkungen erst kommen werden. Und ich glaube, es gibt halt da mehrere Ebenen. Also einerseits die Verluste der vergangenen Wochen und Monate. Also die muss man erstmal verdauen und darauf hoffen, dass der Staat halt auch einspringt. Und dann ist aber halt schon die Frage, wie sehr die Menschen in nächster Zeit Lust drauf haben. Also um die ganz großen Player, gerade bei den Museen, gerade bei den Wiener Museen, mache ich mir da weniger Sorgen. Also die sind zwar schon ein bisschen in der Bredouille, aber bei den meisten Tag, wenn die aufsperren oder aufgesperrt haben, gab es gleich regen Zulauf. Die Frage ist halt, was passiert mit den ganzen kleineren Einrichtungen? Also weiß ich nicht, mit dem Dorfmuseum, da mit einem Kulturzentrum in einer Kleinstadt, mit kleineren Galerien und so. Also da haben auch schon ein paar aufgegeben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es noch weitere treffen wird.
Also ich sehe das ähnlich. Also es wird so dieses durchsiechende Leben mit all seinen Schutzmaßnahmen, das wird jetzt eigentlich die tiefen Spuren in der Kulturszene hinterlassen. Weil so dieser Lockdown jetzt, der war irgendwie auch greifbar und auch handelbar. Aber jetzt wird es eigentlich erst richtig schwierig.
Florian, was du ansprichst, also der Unterschied zwischen den großen Museen in Wien beispielsweise und den kleinen Dorfmuseen, das deutet ja schon auf eine Trennung hin, auf eine Zweiteilung hin, die ja, glaube ich, generell für die ganze Branche gilt. Ne? Also es gibt auf der einen Seite die staatlich betriebenen Institutionen, die Leute, die da angestellt sind, bei denen der Staat die Gehälter einfach weiterzahlt und bei denen übrigens zumindest hier in Deutschland auch die Kulturstaatsministerin Monika Grütters auch schon angedeutet hat, dass der Staat da so tendenziell auch für die entgangenen Einnahmen jetzt in der Corona-Zeit durch Eintrittskarten aufkommen könnte. Und auf der anderen Seite gibt es die vielen kleinen privaten Einrichtungen, Projekte, aber auch die ganzen Freiberufler, die normalerweise von ihren Gagen, Ticketeinnahmen und so weiter ziemlich von der Hand in den Mund leben und da jetzt nicht langfristige Anstellungsverträge haben. Das sind ja die eigentlich am härtesten betroffen sind. Also nicht nur die Institutionen, sondern auch die einzelnen Leute, die diese Institutionen machen und die oft freiberuflich arbeiten. Welche Hilfe gibt es denn für die?
Also wir haben ja schon mal kurz drüber gesprochen, über die Höhen von diesen Härtefallfonds. Und es wurde mal ein Hilfsfonds für Kultur- und Sportvereine angekündigt, da sind 700 Millionen Euro drin, aber also es ist wahnsinnig kompliziert bei uns. Ich will da jetzt nicht allzu groß ausholen. Und warum so kompliziert ist und die Debatte darum, das sage ich dann später noch was, weil das ist wirklich sehr skurril. Sag mal lieber, Matthias, wie das bei euch in der Schweiz ist.
Ja, also bei uns war es doch einigermaßen erstaunlich, dass die Kultur eine der ersten Branchen war, die in den Genuss von staatlichen Hilfen gekommen ist. Also 280 Millionen Franken hat allein der Bund für Soforthilfe gesprochen, das meiste in Form von zinslosen Darlehen für jetzt nicht gewinnorientierte Veranstalter. Kulturschaffende können aber auch nicht rückzahlbare Nothilfen beantragen und es gibt die Möglichkeit, eine Ausfallsentschädigung zu beantragen. Abgewickelt wurde das über die Kantone und es waren danach in einigen Kantonen, die haben danach teilweise noch was draufgelegt oder auch eigene Unterstützungsprogramme lanciert. Teilweise haben auch die Städte Unterstützungsprogramme, die Gemeinden lanciert. So, aber das Ganze ist, glaube ich, recht aufwendig. Freunde von mir, die einen Musikclub betreiben, die haben mir von einem recht aufwendigen Papierkrieg berichtet. Aber kann schon so sagen, also unterm Strich wurde da eigentlich recht zügig reagiert.
Und diese 280 Millionen, von denen du jetzt gesprochen hast, das gilt dann für alle? Also zählen alle jetzt in diesen Topf rein oder fällt da noch jemand raus?
Nee, also meines Wissens gibt es da nicht so große Gruppen, die da völlig rausfahren. Das ist sehr breit, also von der freien Szene bis zum Opernhaus.
Du sagst, es gibt nicht rückzahlbare Nothilfen und Ausfallentschädigungen. Das heißt, wenn ich normalerweise beispielsweise Gigs als DJ oder als Sängerin oder als was auch immer hätte und die gibt es noch nicht, diese Aufträge, ich kriege das Geld dafür nicht, dann zahlt der Staat mir das entgangene Honorar?
Ja, aber du musst natürlich, also ein Teil davon, ja, kurze Antwort, lange Antwort, es ist kompliziert, weil du natürlich zeigen musst, dass du eben wegen der Corona-Krise das nicht haben kannst, die Veranstaltungen abgesagt werden mussten etc. pp.
Ich frage ja deshalb auch so pingelig nach, weil genau das in Deutschland zumindest auf Bundesebene nicht wirklich passiert. Ne? Also da sind die Hilfen, die es gibt für die Kulturbranche, wie für alle anderen Branchen auch, nur für die anfallenden Betriebsausgaben gedacht, vor allen Dingen bei den Freiberuflern und bei den Selbstständigen. Nur die vielen Künstler und Kulturschaffenden, die zum Beispiel kein Atelier haben, die haben ja auch in der Regel gar keine wirklichen Betriebsausgaben, sondern nur sehr geringe Ausgaben. Die haben ja aber Einnahmen, die ihnen entgehen. Und diese Gagen, die sie haben, die zählen buchhalterisch einfach als Gewinn. Und Gewinn ersetzt der Bundeshaushalt zumindest nicht. Das heißt, viele kriegen erstmal gar nichts an Hilfe, also weswegen die Empörung sehr groß war.
Wenn ich mein Atelier zu Hause in meiner Wohnung habe, zum Beispiel, und keine Betriebsausgaben, dann gehe ich einfach leer aus.
Naja, dann kannst du das als Arbeitszimmer so wie, kannst du das als Arbeitszimmer absetzen. Also dann hast du Arbeitszimmerausgaben. Mhm. Das kannst du ja in der Steuererklärung auch geltend machen. Das geht schon. Aber du gehst zum Beispiel leer aus, wenn du einfach überhaupt nicht zu Hause arbeitest, wenn du beispielsweise DJ bist und dann einfach die ganze Zeit in Clubs auflegst und die Clubs haben zu und du legst nicht auf. Dann kriegst du erstmal prinzipiell kein Geld auf dieser Schiene, aber es gibt da durchaus auf Länderebene, also auf Bundesländerebene einige Programme, die da nachgebessert haben und ein paar tausend Euro Einnahmenersatz zahlen für diese Künstler, sodass die dann doch was haben, wovon sie auch letztlich leben können, weil darum geht's ja. Ja? Also Baden-Württemberg beispielsweise zahlt allen Freiberuflern momentan eine Art Grundeinkommen von aber auch nur 1.100 Euro pro Monat. Das ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Und viele sind in der Zwischenzeit, also seitdem die Krise begonnen hat und die Aufträge weggefallen sind und bevor Bundesländer und teilweise auch Kommunen angefangen haben, damit Programmen nachzubessern, auch was für die Künstler und Freiberufler zu tun, sind mittlerweile in die soziale Grundsicherung gefallen, also in Hartz IV auch, ja. Und weil sie sonst gar nichts bekommen hätten an Geld, weil sie einfach kein Geld zum Leben gehabt hätten. Und wer wiederum diese Grundsicherung kriegt, der hat dann wiederum keinen Anspruch mehr auf diese anderen Hilfen, ja.
Okay. Es scheint.
Also ist es bei uns kompliziert? Das war schon eine lange Antwort.
Ich habe ja gedacht, und bei uns scheint es auch einfach
schlechter zu sein als bei euch.
Ja.
Also eben bei uns gab es dann zum Beispiel auch noch, also da wurde wirklich recht niederschwellig auch geholfen. Also das fand ich doch, in dem Satz jetzt zu euch, was du jetzt erzählt hast, fand ich, war das bei uns oder ging das sehr viel schneller.
Und liegt das daran, dass ihr einfach eine stärkere Kulturlobby habt in euren Ländern als bei uns? Also haben wir einfach schlechtere Lobbyarbeit betrieben, die Künstler hier?
Ich kann eure Kulturlobbys schlecht einordnen oder beurteilen, wie mächtig die ist. Aber ich muss schon sagen, ich war recht überrascht, wie groß jetzt die Macht der Kulturlobby oder wie gut sie sich auch durchsetzen konnten. Hat vielleicht, das ist jetzt aber wirklich irgendwie Kaffeesatzleserei, auch damit zu tun, dass der Innenminister gleichzeitig auch Kulturminister ist in der Schweiz und der Innenminister, also Alain Berset, hatte den Lead bei dieser ganzen Pandemiebekämpfung, weil er auch gleichzeitig Gesundheitsminister ist. So, also dann, ist alles im selben Departement und von dem her naheliegend, dass du das nicht vergisst. Im Gegensatz etwa zum Sport, der im Verteidigungs- und Bevölkerungsschutz angesiedelt ist und der erhielt dann erst Wochen später ein Hilfspaket, von dem bis jetzt nicht klar ist, ob es überhaupt etwas nützt. Also ein Fußballclub zum Beispiel, der vom Staat Geld erhält, der muss dann seine Löhne senken etc. Und da sind viele nicht geneigt, das anzunehmen.
Klingt so ein bisschen nach IWF-Auflagen für Konjunkturprogramme. Ne?
Ja, wobei der Schweizer Fußballclubs mit der argentinischen Staatswirtschaft ist eigentlich recht passend. Also, die kommen auch nicht auf den grünen Zweig.
Florian, bei euch musste ja wegen dieser Streitereien um die Förderung für die Kulturbranche sogar eine Staatssekretärin zurücktreten.
Ja, das ist das, was ich vorher gemeint habe. Das war alles völlig irre. Also wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass das mit den Hilfsgeldern nicht so gut funktioniert und zwar auch für andere Unternehmen und so. Also es ging um die Organisation der Kurzarbeit, die recht kompliziert war, dann zu spät oder eben gar nicht ausbezahlte Hilfsgelder und so weiter. Und es hat eben auch auf den Kulturbereich zutroffen. Es sind zwar immer wieder so Überbrückungsgelder angekündigt worden, es war aber dann alles irgendwie kompliziert und unklar, dann kamen wirklich völlig wirre Verhaltensregeln, die irgendwie ab Mai gelten sollten. Also Abstände, mit denen kein Museum aufsperren kann und die auch auf Theaterbühnen eingehalten werden sollten oder auch nicht. Es war alles eine Katastrophe. Es betraf aber eben nicht nur die Kultur, sondern alle. Aber, und da sind wir jetzt bei dieser Macht der Kulturlobby, von der du vorher gesprochen hast, die Kulturschaffenden sind zum Teil halt auch Promis und haben laute Stimmen. Also das sind also Museumsdirektoren, die sind zum Beispiel Sturm gelaufen, die sind in Österreich natürlich auch öffentliche Figuren. Und irgendwann hat dann Lukas Resetaritz, den man wahrscheinlich außerhalb von Österreich nicht kennt, aber der hier recht große Nummer ist, oder kennt ihr denn?
Nein. Ist das ein Museumsdirektor?
Nein, das ist ein Kabarettist, das ist der Kottan. Aber wurscht, jedenfalls der hat ein Wutvideo gepostet und hat sich eben darüber beklagt, dass eine ganze Branche im Stich gelassen wird und dann wurde die Grüne, und hat eben auch die Grüne Kulturstaatssekretärin da hart angegriffen. Die wurde dann in die ZIP 2 eingeladen, hat aber abgesagt. Das bereut sie vermutlich immer noch, denn der ORF.
Also ZIP 2, eure Fernsehnachrichtensendung.
Genau, die wichtigste Interviewsendung auch. Und der ORF hat dann halt stattdessen Resetaritz interviewt. Und der hat echt arg vom Leder gezogen und meinte, es sei jetzt auch schon wurscht, ob Lunacek zurücktrete oder nicht. Also Ulrike Lunacek, die Kulturstaatssekretärin. Und ein paar Tage später ging sie dann halt wirklich, also recht kurzfristig. Wir haben 2 Tage vorher noch ein Interview mit ihr abgemacht Und es ist erst ein paar Stunden nach dem Rücktritt abgesagt worden. Also, um die Frage zu beantworten, die Kulturbranche ist mächtig. Sie haben ein Regierungsmitglied weggeschimpft und die Unternehmer, die sich jetzt gerade alle beklagen, die haben das noch nicht geschafft.
Aber es macht euer Land fast wieder ein wenig sympathisch.
Warum wieder? Also mir war es nie unsympathisch.
Nein, es war in dem Fall, finde ich, kein Ruhmesblatt, wie man deine Kulturstaatssekretärin von der Bühne fegt.
Diese große Wertschätzung für die Kulturschaffenden in euren Ländern, kommt die denn auch jenseits der Corona-Krise zum Ausdruck? Kennt ihr beispielsweise die deutsche KSK?
Kommando Spezialkräfte.
Das klingt eher als so militärisch bei euch.
Es ist echt. Es ist einfach nur so drei Buchstaben. Die können drei Buchstaben militärisch klingen. Wegen AK wahrscheinlich, wegen AK-47. Nein, also es geht nicht um Waffen, es geht auch nicht um Kommando Spezialkräfte. Es geht um die Künstlersozialkasse. Das ist eine Institution, da kann man als freiberuflicher Künstler in Deutschland, aber beispielsweise auch als Journalist Mitglied werden, und die KSK zahlt dann die Arbeitgeberanteile an den Sozialversicherungsbeiträgen. Matthias, das muss man dir wahrscheinlich ein bisschen erklären. Das funktioniert so, dass die Arbeitnehmer ja normalerweise die Hälfte der Sozialversicherungsbeiträge zahlen, also Krankenkasse und so weiter, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung, und die Arbeitgeber die andere Hälfte. Nun gibt es ja bei freiberuflichen Künstlern keine normalen Arbeitgeber in dem Sinne, weil man ja nicht angestellt ist, sondern freiberuflich. Das übernimmt dann die Künstlersozialkasse für einen. Damit wird man sozusagen finanziell vom Verhältnis den Angestellten ein bisschen gleichgestellt. Das ist ein Privileg, was die Künstler in Deutschland haben und übrigens auch die Journalisten, die Autoren. Finanziert wird das Ganze über eine Künstlersozialabgabe, die wiederum Unternehmen aus der Kulturbranche zahlen müssen und die dann in der KSK landet und dann wiederum bei den Freiberuflern. Und zusätzlich durch einen Zuschuss vom Bund, der aktuell so bei etwas über 200 Millionen Euro liegt. Die Künstlersozialkasse hat fast 200.000 Mitglieder, die also alle von diesen staatlichen Subventionen dann irgendwie profitieren. Habt ihr sowas auch?
Also bei uns gibt es die Sozialversicherung der selbstständigen Künstler, und da sind 15.000 Künstlerinnen und Künstler Mitglied. Und da, um jetzt nochmal auf ganz von vorher zurückzukommen, welche Hilfen gibt es jetzt? Dort wurde Ende Mai dann von der neuen Kulturstaatssekretärin schon der Überbrückungsfonds eingerichtet. Da geht es dann darum, jeder kriegt einfach monatlich 1.000 Euro, und zwar 6 Monate lang. Also ähnlich wie, wo war das bei euch, Lenz, in Baden-Württemberg, oder? Mit den 1.100 Euro, die man kriegt?
Mhm, genau.
Genau, das
ist
bei uns
auch in anderen Bundesländern.
Genau, also das ist bei uns eben 1.000 Euro 6 Monate lang. Und das soll jetzt auch sehr, sehr rasch ablaufen. Also neben die neue Kulturstaatssekretärin sagte dazu, das Geld soll jetzt mal fließen und überprüft wird dann später. Das fand ich auch ganz sympathisch.
Ja, aber das ist der Spirit bei allen den Corona-Hilfsmaßnahmen hier in der Schweiz. Also das, und ich meine, das ist auch der Witz, dass das recht schnell weggeht. Aber ganz generell gesagt, also Künstler gelten bei uns als ganz normale Selbstständige, also Unternehmer halt. Und es gab aber eben nun in der Krise auch eine spezielle Soforthilfe für Künstler, die über einen Branchenverband lief. Das ging vor allem darum, dass die in prekären Verhältnissen leben, eben nicht gleich ganz verlumpen und eben nicht in, also wir haben ja kein Hartz IV, aber zum Beispiel in die Sozialhilfe absteigen, weil das A teurer ist und B dann die Leute dort einfach kaum mehr rauskommen.
Diese Schweizerin sollten Sie kennen.
In der Romandie ist die Illustratorin Albertine ein Star, in der Deutschschweiz, aber da kennen eigentlich nur die Viertklässler in jenen Kantonen die Frau und vor allem ihre bekannteste Figur, die wilde Kuh Martha, also jene Schüler, die mit dem von Eltern, Lehrern und auch den Schülern gleichermaßen verfluchten neuen Französischlehrmitteln Millefeuille unterrichtet werden. So, aber das soll sich jetzt ändern, also eigentlich jetzt muss sich ändern, denn die 52 Jahre alte Genferin, die zum Nachnamen Zullo heißt, wird für ihr kinderliterarisches Werk mit dem Hans-Christian-Andersen-Preis ausgezeichnet. Das ist so etwas wie der Nobelpreis der Kinder- und Jugendbuchliteratur. Albertine ist nach Alois Garicet, das war der Mann, der Schellenursel gezeichnet hat, oder Jörg Müller, von ihm stammt alle Jahre wieder aus der Presslufthammer nieder, und Jörg Schubiger, der hat Als der Tod zu uns kam, illustriert. Sie ist also erst die vierte Schweizerin, die den renommierten Preis erhält. Und meine Kollegin Sarah Jäcki hat Albertine für die aktuelle Ausgabe der Zeit Schweiz porträtiert und sie unter anderem gefragt, weshalb sie eigentlich tut, was sie tut. Und das tut sie meist zusammen mit ihrem Mann, mit dem zusammen produziert sie die Bücher. Und Albertin sagte, Zitat, ich glaube, der Sinn unserer Arbeit ist, aufrichtige Geschichten zu erzählen. Darum erzählen wir nur Dinge, die uns selber interessieren und berühren. Zitat Ende. Aber mit aufrichtig meint Albertin also nicht wahrheitsgemäß. Sie will auch nichts erklären in ihren Büchern und erst recht nichts vermitteln. Moral ist ihr ein Gräuel. Das Prädikat pädagogisch wertvoll klingt nicht gerade wie ein Kompliment in ihren Ohren. Viel wichtiger ist für sie, Zitat, die Freiheit zu denken, zu lieben und im Leben das zu tun, was man für das Richtige hält. Albertin, eine Schweizerin, die man kennen sollte.
Unser zweites Thema. Wir schauen ja gerade alle gebannt auf die Proteste in den USA und zunehmend auch auf die Proteste in den eigenen Ländern, auch auf den hiesigen Rassismus und den Kampf dagegen. Drüben im anderen Zeit Online und Zeit Magazin Podcast Alles gesagt, unser Kollegen Jochen Wegner und Christoph Arment, erzählt die schwarze deutsche Autorin Alice Hasters über 6 Stunden und 34 Minuten sind es, glaube ich, insgesamt, wie es ist, als Schwarze in Deutschland zu leben und wie der Stand des Rassismus hier im Land ist und was dagegen getan werden kann, was dagegen getan werden sollte. Wir wollen nicht so tun, als wüssten wir das besser. Wir wollen uns hier auf einen Aspekt konzentrieren, zu dem wir eher etwas sagen können bei diesem Thema.
Ja, eine Geschichtsstunde mal wieder, was mich natürlich sehr freut. Aber vielleicht darf ich ganz vorher noch eine kurze Werbeeinschaltung machen für die Österreich-Seiten der Zeit. Da haben wir nämlich diese Woche eine Strecke mit 4 schwarzen Österreicherinnen und Österreichern, nämlich Arabella Kiesbauer, den Rapper Tease, Sängerin Bibiane Zimba und den Lehrer Mark Brennan, die eben auch über Alltagsrassismus, Klassenunterschieden und auch von Polizeigewalt in Österreich erzählen. Ich finde es sehr beeindruckend waren.
Und wenn Sie sich jetzt fragen, wie Sie diese Geschichten lesen können, sei Ihnen das Digital-Abo der Zeit empfohlen. Da sind nämlich sämtliche Länderausgaben drin und können Sie alles lesen. Fertig,
Werbespot. Danke für diesen Werbeblock. Was wir jetzt hier weiterhin machen wollen, ist Geschichten davon zu erzählen, wie Schwarze unsere Länder geprägt haben und was sie in unseren Ländern so erlebt haben in den vergangenen Jahrzehnten, Jahrhunderten. Black History Week sozusagen bei Servus Grüezi, hallo. Es gibt nämlich einiges mehr, als man vielleicht auf den ersten Blick so denken sollte. Matthias, du fängst an.
Genau, also ich habe da zwei, wie ich finde, wirklich wunderbare Geschichten gefunden, die ich gerne erzählen würde. Und die eine, die kannte ich ehrlich gesagt selber nicht richtig und die fand ich dann so cool, dass ich die auch gleich fürs Blatt aufgeschrieben habe. Also ich mache mal Ladies First. Wie ihr wisst, hatte die Schweiz ja, wie soll ich jetzt sagen, etwas Mühe damit, ihren Frauen politische Rechte zu geben. So kann
man. Wir haben mal davon gehört, dass es schwierig war. Ja. Okay.
Also eben, die können hierzulande ja erst auf nationaler Ebene seit 1971 stimmen und wählen. Dafür wurden dann bei den ersten eidgenössischen Wahlen oder dafür wurde bei den ersten eidgenössischen Wahlen in diesem Jahr, 1971, gleich eine schwarze Frau in den Nationalrat gewählt. Das eine von 12 neuen Parlamentariern. 11 Nationalrätinnen und eine Ständerätin. Allerdings, und das ist vermutlich halt auch typisch für die Black History in unseren Ländern oder eher für die Migrant History, müsste man sagen, ihr Name ging dann relativ schnell wieder vergessen. Und also sei hier auch wieder mal genannt, die Frau hieß Thilo Frey. Und geboren wurde sie 1923 in Kamerun, das war damals eine französische Kolonie. Ihre Mutter stammte vom Hirtenvolk der Fulbe, der Vater war ein Aargauer. Und mit 5 kam Thilo Frey in die Schweiz zurück, die Mutter aber, die blieb in Kamerun. Und Frey selber sagte mal, sie, also die Mutter, realisierte mit großer Intelligenz, dass sie, die Nomadin hier, also in der Schweiz, nicht hätte glücklich werden können. Zitat Ende. Frey selber wurde dann in der Schweiz adoptiert. Sie machte eine Ausbildung zur Sekretärin, unterrichtete Stenografie und wurde schließlich zur Direktorin der Höheren Töchterschule in Neuenburg ernannt. Bereits Mitte der 1960er Jahre stieg sie in die Politik ein. Zunächst saß sie in Neuenburg im Stadt, später auch im Kantonsparlament, immer für die FDP, was die Neue Zürcher Zeitung, also das Hausblatt der Freisinnigen, in einem Porträt implizit dem für die Fulbe, also das war das Hirtenvolk in Kamerun, aus dem Frey zur Hälfte stammt, in dem für die Fulbe charakteristischen, Zitat, großen Unabhängigkeitsdrang zuschrieb. Also wir sehen auch, da wurde auch allerlei, wie soll man dem sagen, ein exotischer Kitsch auch verbreitet, als man damals über diese Politikerin schrieb und sprach. 1971 dann kandidierte Frey für den Nationalrat und da attestierte ihr dann die NZZ, Mademoiselle, Zitat, habe Profil und Autorität gewonnen. Trotzdem, also ihre Wahl war auch damals eine große Überraschung. Frey selber sagte in einem Interview mit dem Tagesanzeiger, ich wollte beweisen, dass eine Frau und dazu noch eine Nichtweiße im Beruf und in der Politik ebenso gut ihre Aufgaben erfüllen kann wie ein Mann. Und der NZZ sagte sie, als ich 8 Jahre alt war, tat es mir weh, wenn mir Kinder Negerin nachriefen. Heute ließe es mich kalt. Es war auch der weiße Vater von ihr, der seiner Tochter riet, sie solle den Rassismus einfach nicht an sich heranlassen, sie solle arbeiten, lächeln und, Zitat, weiß bleiben wie eine Lilie. Als viele Jahre später, 2007, der Sozialdemokrat Ricardo Lumengo als, Zitat, erster schwarzer Nationalrat gefeiert wurde, brauchte es aufmerksame Leserbriefschreiber, die den Redaktionen dann die Pionierin Thilo Frey in Erinnerung riefen. Also so schnell ging sie dann auch vergessen. Und auch als im vergangenen Jahr SP-Nationalratspräsidentin Marina Garobio die ersten Schweizer Parlamentarierinnen mit einer Plakette an jeweils dem Pültchen im Ratssaal ehrte, da fiel der Name von Mademoiselle Frey lediglich so en passant. Es waren da die großen weißen Frauen, die an diesem Tag strahlten. Die selbstbestimmte Thilo Frey, die passte irgendwie nicht so recht ins Bild. Und zwar bis zuletzt, 2008 starb sie nämlich, und zwar mit der Sterbehilfeorganisation Exit. Und ihr Nachlass hat sie bis auf einige wenige Dokumente vernichtet. Aber Thilo Frey erhielt 2019 als erste schwarze Frau in der Schweiz einen eigenen Platz. Und zwar die Espace Thilo Frey in Neuenburg. Also ausgerechnet jener Platz, der vorher Louis Agassiz gewidmet war. Einem Exilschweizer, der im 19. Jahrhundert nicht nur ein weltbekannter Starwissenschaftler war, er lehrte in den USA, sondern auch ein richtig übler Rassentheoretiker.
Das finde ich interessant, abgesehen von der Geschichte, diese Platzumbenennungen werden bei uns auch immer mehr, Platz- und Straßenumbenennungen, nicht nur Hindenburg, sondern auch andere Menschen aus der deutschen Geschichte, die nicht mehr als würdig betrachtet werden, dass nach ihnen der öffentliche Raum benannt ist. Vielleicht können wir darüber nochmal gesondert reden, finde ich ein interessantes Thema. Aber Matthias, du hast auch noch eine zweite Geschichte aus der Schweiz
mitgebracht. Genau, die kennt ihr vielleicht, also die ist auch jetzt bekannt, und zwar handelt sie von einem der wichtigsten Schriftsteller der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, dessen Zitate heute auch an die Wände von US-Großstädten gesprayt werden, nämlich sie haben von James Baldwin.
Was, und der hat eine Schweiz-Tangente?
Ja, und zwar eine recht starke, also eine wichtige. Also ich versuche jetzt mal das zu erklären, was die Schweiz-Tangente ist. Also aufgewachsen ist Baldwin in Harlem als Stiefsohn eines Baptistenpredigers. Er wanderte dann aber frustriert von seinen persönlichen Erfahrungen als junger Schwarzer im rassengetrennten Amerika mit 24 war er da nach Paris aus. Er wollte, Zitat, vermeiden, nur ein Negro zu werden oder nur ein Negro-Schriftsteller. Also so schrieb er es damals selber. In Paris lernte er dann 1949 den jungen Schweizer Lucien Happersberger kennen. Und vielleicht muss man kurz erwähnen, also Baldwin war schwarz, er war schwul und er lebte seine Homosexualität auch. Die Familie von Happersberger, die wiederum hatte ein Chalet in Leukerbad im Wallis. Und weil Baldwin irgendwie in Paris nicht recht zur Ruhe kam, zu viel lebte, um wirklich an seinem Roman, an seinem Erstling schreiben zu können, der später dann als Go Tell It on the Mountain erschien, zog er sich anfangs der 50er Jahre immer wieder mal für ein paar Monate in das Schweizer Bergdorf zurück. Ich glaube, zweimal war er dort, zwei oder dreimal. Und zwar eine Erfahrung, die sein Schaffen wirklich prägen sollte. Nach dem mir verfügbaren Informationsstand, schrieb Baldwin, hatte kein schwarzer Mann vor mir dieses kleine Schweizer Dorf jemals betreten. Das schrieb er 1953 in einem Essay, der später, also einer der seiner Essays werden sollte, mit dem Titel Stranger in the Village. Und er beruht auch auf seinen Erfahrungen eben in diesem Leukerbad. Er traf dort nämlich, also Baldwin, auf einen, man kann sagen, ursprünglichen reinen Rassismus. Das Zitat hier jetzt vielleicht noch. Zuerst war ich so schockiert, schrieb er, dass ich nicht reagieren konnte. Dann versuchte ich es mit der Lächle und die Welt lächelt mit dir Methode. Also dieses Weißbleiben wie eine Lilie. Dem wichtigsten Element afroamerikanischer Erziehung, schreibt Baldwin weiter. Sie funktionierte sehr gut wie in der Umgebung, so gut wie in der Umgebung, für die sie gedacht war. Nämlich gar nicht. In Leukerbad, da wurde bald und klar, was es heißt, schwarz sein in den USA und im Unterschied auch zum Schwarz sein in Europa. Leukerbad zeigte ihm, so wurde es auch später interpretiert, einst seien die Amerikaner unzufriedene Europäer gewesen und die schwarzen Menschen für sie gar keine Menschen, sondern seltsame praktische Tiere. Aber nach dem ersten Erstaunen hätten sie die Entmenschlichung dann zur Rechtfertigungsrhetorik umgebaut und die Schwarzen dabei ihrer Vergangenheit beraubt. Der, Zitat, American Negro, das schreibt Baldwin, sei aber durch die, Zitat, Entfremdung von seiner Vergangenheit zur neuen Identität gekommen und in den USA eben dadurch kein Fremder mehr. Und eines der schönsten Zitate von Baldwin, finde ich, wo er dann abschließend schreibt, die Menschen sind in der Geschichte eingeschlossen, die Geschichte in den Menschen.
Ich hatte ja tatsächlich ein wenig Mühe, so ähnliche Geschichten auszugraben wie du, Matthias. Weil wenn man nämlich mal anfängt...
Das kann nach James Baldwin noch kommen, ja.
Ja, eben. Nein, aber wenn man... ich finde, es ist was Interessantes passiert. Also das geht einem ja immer wieder so, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt. Wenn man anfängt, sich ein wenig in die Geschichte von Schwarzen in Österreich einzuarbeiten, dann steht man vor dem Problem, dass es lange Zeit einfach wenig bis gar nicht beackert wurde. Es gibt einfach wenig dazu. Es gibt ein paar Publikationen, aber zum Beispiel in den Standardwerken ist es maximal ein Nebenaspekt. Und dabei gibt es einfach wirklich gute, interessante und lehrreiche Geschichten. Also zum Beispiel eine habe ich gefunden von einer Maria Xaveria Halina, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, die, wie viele andere Mädchen im 19. Jahrhundert aus Äthiopien entführt worden ist, um in europäischen Klöstern erzogen zu werden, damit sie später als Missionarinnen in ihre Heimat zurückkehren. Und viele von diesen Kindern sind aber erkrankt und auch sehr jung gestorben. Also das sind wirklich beklemmende Lebensgeschichten. Und Halina wurde aber eine große Ausnahme. Also sie wurde nämlich eine geachtete Ordensfrau und starb dann 1904 im Linzer Ursulinenkloster. Ich habe aber zum Beispiel nicht mehr über die gefunden. Also falls eine Hörerin oder ein Hörer mehr über sie weiß, das würde mich brennend interessieren. Geändert hat sich...
Kurz, ja? Nur etwas von wegen, also der Aufarbeitung, das ist bei uns ähnlich und ich habe vorhin eben noch einen Namen vergessen zu erwähnen, der noch wichtig ist. Also die Geschichte jetzt auch zum Beispiel von Thilo Frey, die wurde erst so richtig mal in einer Lizenziatsarbeit aufgearbeitet von einer Historikerin, einer Schweizer Historikerin von Jovito dos Santos Pinto. Also es ist dann auch typisch, wer sich dann mit diesen Geschichten beschäftigt.
Genau, also, das war bei uns dann ähnlich. Also das hat in den Nullerjahren hat das irgendwie ein Vater aufgenommen. Es erschien dann zum Beispiel ein Sammelband, der hieß Von Soliman zu Umofuma über afrikanische Diaspora in Österreich vom 17. bis 20. Jahrhundert. Und dann, interessanterweise, also ab 2006 hat es ein bisschen begonnen mit einem ziemlich guten Projekt. 2006 war ja Mozart-Jahr in Österreich.
Ja und? Du sagst doch jetzt nur Mozart, damit wir irgendwie auch wissen, dass es in Österreich spielt.
Nein, das war jetzt gut klingt, das war jetzt der Konte auf deine Bemerkung, was kann nach James Baldwin noch kommen?
Ja genau, ich muss ja noch irgendwas. Nein, also es hat tatsächlich
Hören Sie dann mit gleich Mozart, bei mir die Schwarzen und Goethe.
Nein, es hat wirklich mit Mozart zu tun. Es war nämlich ein Ausstellungsprozess, Projekt und das hieß Remapping Mozart. Und der Ausgangspunkt waren die Darstellungen in den Opern von Mozart, also zum Beispiel also exotistische Darstellungen in den Opern, zum Beispiel in Entführung aus dem Serail oder der Zauberflöte. Und Ziel war es halt dann, diesen klischeebehafteten Vorstellungen auch emanzipatorische Gegenentwürfe entgegenzustellen. Und aus dem Projekt gingen dann auch weitere Dinge hervor, zum Beispiel die Recherchegruppe zur schwarzer österreichischen Geschichte. Und dann gibt es auch noch ein Buch, das heißt Talking Back, der Journalistin Claudia Unterweger, die sich damit beschäftigt. Starke Empfehlung übrigens. Aber das war es dann schon fast. Also eben, so wie du sagst, es sind dann so, Lizenziatsarbeit ist wahrscheinlich sowas wie bei uns Diplomarbeit, nehme ich an. Mhm. Da findet man dann schon auch einiges. Aber so, dass es irgendwie Eingang in Standardwerke gefunden hat, sehe ich noch nicht.
Aber was ist jetzt die Geschichte dahinter? Also die hast du jetzt irgendwie noch nicht erzählt, also...
Genau, also ich wollte euch die Geschichte erzählen, die man in Österreich schon kennt, über die viel diskutiert worden ist, aber die einfach so viel über dieses Land und den Umgang mit Geschichte und erzählt, dass ich sie einfach noch einmal zum Besten gebe. Und zwar die Geschichte über Angelo Soliman. Über den gibt es auch einen Film aus dem Jahr 2018. Ich glaube, den habe ich schon mal erwähnt.
Und der hat jetzt was mit Mozart zu tun, ja?
Ja, tatsächlich. Also, wie gesagt, die Geschichte ist schon mehr als 200 Jahre alt, aber sie hat Nachwirkungen bis heute. Wir sind im 18. Jahrhundert. Soliman, der ursprünglich anders hieß, den exotisch anmutenden Namen bekam er dann erst später in Europa. Also dieser Soliman kommt so um 1721 rum im heutigen Nordost-Nigeria zur Welt. Als Kind wird er von Sklavenhändlern geraubt und zuerst an eine sizilianische Adelsfamilie verkauft und dann landet er in den 1750ern als Kammerdiener in Wien am Hof des Fürsten Josef Wenzel von Liechtenstein. Der Historiker Philipp Blom, der hat mal eine Ausstellung zu Soliman gemacht und der sagt, der sei der erste nicht-europäische Migrant in Wien, über den man genug Quellen hat, um ihn greifbar zu machen. Auch das macht ihn so interessant. Und er ist dann in Wien das, was viele verschleppte Schwarze in europäischen Adelskreisen zu der Zeit waren. Also in möglichst exotischer Uniform mussten sie Dienst verrichten. Und es war dann so, dass er eigentlich keine Familie gründen durfte, hat aber eine Österreicherin geheiratet, verliert deswegen den Job, wird zur Strafe eben entlassen. Und dann sind wir aber schon in der Zeit von Josef II., also dem großen Reformer, bekommt er wieder seine Anstellung zurück. Und er wird sogar Chef der Dienerschaft. Und es beginnt dann, zumindest auf den ersten Blick, ein sozialer Aufstieg. Also sogar der Kaiser schätzt seine Gesellschaft. Er wird Mitglied jener Freimaurerloge, in der auch Mozart ist. Und da sind wir jetzt beim Connex. Und 1791 stirbt Soliman aber. Und dann nimmt die Geschichte richtig Fahrt auf und wird echt übel. Nach der Beerdigung wird nämlich sein Leichnam exhumiert, gehäutet und ausgestopft.
Und das kam jetzt aber ein bisschen plötzlich.
Ja. Und er wird im kaiserlichen Hof, Naturalienkabinett als edler Wilder mit Federkleidung und Knochenkette als exotisches Schauobjekt ausgestellt. Er hat eine Tochter, Josephine, die kämpft vergeblich dafür, dass ihr Vater eben nicht ausgestellt wird und eine würdige Beerdigung bekommt. Es ist ein vergeblicher Kampf, aber sie gilt deshalb bis heute vielen auch als ein Symbol, als eine Ikone des Aufbegehrens.
Aber was ich nicht verstehe, wenn er so beliebt war zu Lebzeiten, wer kommt denn dann auf die Idee und setzt auch durch, dass man ihm das antut und ihn da als Leichnam, als toten Körper hinstellt, als Ausstellungsobjekt?
Da gibt es unterschiedliche Erzählungen. Irgendwann ist einmal die Behauptung aufgestellt worden, Soliman selbst hätte das so gewollt. Das gilt allerdings als ziemlicher Unsinn und Schmarrn. Philipp Blom, der Historiker, eben, der die Ausstellung mal gemacht hat, der hat in einem Interview gesagt, es müsse wohl direkt aufs Betreiben des Kaisers geschehen sein. Das war damals allerdings schon der Nachfolger von Josef II. Und dem war Aufklärung einfach überhaupt nicht mehr wichtig. Ganz im Gegenteil. Und Soliman stand aber für diese Aufklärung. Und die Ausstopfung, sagt Blom, hatte wohl schon eine Watschenwirkung gegenüber den aufgeklärten Kreisen, die ihn zu Lebzeiten mit offenen Armen empfingen. Dieser Akt, einen Menschen wieder zum Objekt zu machen, und zwar diesmal zu einem dezidiert rassistischen, kolonialistischen Akt, scheint schon symbolisch zu sein. Das ist mehr als nur wissenschaftliche Neugier und das macht diesen Akt auch so monströs. Das ist ja auch eine posthume Beleidigung. Zitat von Philipp Blom.
Also zum Verständnis, das muss man sich nicht so vorstellen wie Lenin, der dann einbalsamiert in einem Museum gezeigt wurde. Sondern das war so.
Nein, das war wirklich eine Menschenausstellung und es wurden ja auch lebende Menschen damals in Wien ausgestellt.
Nur in Wien.
Die Villen. Ja, überall.
Auch bei den nicht nur damals, auch 200 Jahre später noch. Ja. Es gibt aus den 50er Jahren noch Zirkusse, die Schwarze ausstellen.
Genau. Und ich erzähle die Geschichte Solimans auch deshalb, weil sie halt bis heute diskutiert wird. Also es wird immer wieder darüber gesprochen, wofür ich denn jetzt nun stehe. Für Aufklärung oder für Rassismus oder für beides. Und daran arbeitet sich dieses Land schon ab bis heute ab. Es gab nur so ein Beispiel, 2006, im Mozartjahr, gab es eine Briefmarke von Soliman mit einem Porträt von ihm mit einem löwengekrönten Zepter in der Hand. Also das war auch wieder so eine exotisierende Darstellung. Und jetzt eben gab es vor 2 Jahren den Film über ihn und vor einem Monat, glaube ich, ist ein Roman erschienen von Felix Mitterer über ihn. Zu dem kann ich aber noch nichts sagen, den habe ich noch nicht gelesen. Was ich sagen möchte an Solimans eigene Geschichte, aber auch an seinem Nachleben, lässt sich einfach wirklich wahnsinnig viel über die Geschichte Österreichs lernen.
Lenz, du warst bisher jetzt so ruhig. Wo ist deine Geschichte?
Ja, meine Geschichten sind weder so aufbauend wie zumindest eine von deinen, Matthias, von der ersten schwarzen Nationalrätin bei euch in der Schweiz, aber auch nicht so faszinierend morbide wie das, was du da wieder aus Österreich berichtet hast, Florian. Meine Geschichten ist einfach nur eine Geschichte eines Nachkriegsrassismus in Deutschland. Sagt euch der Begriff Brown Babies was?
Ich muss das googeln.
Okay, ich habe es nicht gegoogelt, aber wenn es das ist, was ich vermute, nämlich Kindern von Besatzungssoldaten, dann ja, und das gibt es auch bei uns. Also zum Beispiel Kinder von marokkanischen Soldaten, die in der französischen Armee dienten und in Vorarlberg stationiert waren.
Genau, das ist gemeint. Also gemeint sind die Kinder von schwarzen US-Soldaten und deutschen Frauen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland geboren wurden. Davon gab es natürlich viel, 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 viel mehr als Kinder marokkanischer Soldaten, die in der französischen Armee dienten und im Vorarlberg stationiert waren. Das bei aller Liebe, das war mir ja wahrscheinlich eine sehr kleine Gruppe. Afroamerikanische Soldaten, schwarze Soldaten in der US-Armee gab es viele, viele Tausende. Und die waren ja zu 10.000, also die US-Armee in Deutschland stationiert nach Ende des Zweiten Weltkrieges als Besatzungsmacht. Im Oktober 1945 wurde dann auch die Rassentrennung in der Armee aufgehoben. Bis dahin war es formal sogar verboten, dass Schwarze und Weiße intim Kontakt haben. Egal, ob es jetzt deutsche Weiße sind oder amerikanische Weiße, das wurde da aufgehoben. Stattgefunden haben die natürlich trotzdem vorher auch schon, also auch schon vor Oktober 1945, also in den Monaten davor. Die ersten sogenannten Brown Babies wurden entsprechend dann auch schon im Frühjahr in den ersten Monaten 1946 geboren. Und die Kinder, die da entstanden, Schätzungen gehen davon aus, dass es mindestens 5.000 allein in den ersten Nachkriegsjahren waren, die waren total stigmatisiert. Und viele von ihnen kamen in so gesonderte Heime für Mischlingskinder, hießen die Mischlingskinder. Einer der vielen, vielen Ausdrücke, die von den Nazis etabliert wurden und dann nachher trotzdem einfach weiter genutzt wurden. Und noch mehr von diesen Kindern wurden ins Ausland geschickt. Zum Beispiel nach Dänemark, interessanterweise viele, aber natürlich die allermeisten in die USA.
Also ich meine, die Schweiz hat ja auch eine ganz, ganz, ganz übel Geschichte mit dem Umgang mit Kindern, die der Mehrheitsgesellschaft nicht genehm waren. Also Stichwort Hilfswerk Kinder der Landstraße oder dann später auch die administrativ Versorgten. Aber trotzdem die Frage, also wieso durften die Eltern nicht entscheiden, was mit ihren Kindern passiert?
Naja, den Vätern wurde von der US Army nahegelegt, ihre Frauen mit den Kindern allein zu lassen. Die wurden dann auch oft bald versetzt in andere Länder, also zurück in die USA oder auch in einen, der in Koreakrieg zum Beispiel, der in den 50er Jahren ja dann begann. Und die Mütter waren einfach alleine nicht erziehungsberechtigt für ihre Kinder, weswegen dann die Jugendämter ins Spiel kamen. Und die wiederum haben dann die Adoption und die Einweisung ins Heim vorangetrieben. Viele Mütter wurden sogar gedrängt, dann so eine Erklärung zu unterschreiben, um die Adoption zu ermöglichen. Und in dieser Erklärung stand auch drin, dass sie nie wieder Kontakt zu ihren Kindern aufnehmen dürfen, dass sie noch nicht mal versuchen dürfen, sie zu suchen. Und die Argumentation auch von offiziellen Stellen, sowohl von deutscher als auch von amerikanischer Seite übrigens, war so, die deutsche Mehrheitsgesellschaft sei halt noch nicht bereit, diese Schwarzen zu akzeptieren oder sei überhaupt nicht bereit, sie zu akzeptieren. Nicht nur noch, sondern überhaupt nicht. Und deshalb wäre es für die nun mal besser, das Land zu verlassen und damit auch ihre leiblichen Eltern. Das Problem war also in deren Augen nicht der Rassismus der Gesellschaft der Deutschen in diesem Fall, sondern das Problem waren die Kinder, die das Ziel des Rassismus waren. Also mussten die Kinder verschwinden. In einer Bundestagsrede von 1952 wurde dann zum Beispiel noch darüber resoniert, dass diese Kinder ja schon allein klimatisch in Deutschland nicht richtig seien und hier nicht hinpassten. Und selbst ein Film aus Anfang der 50er Jahre, der sich mit diesen Brown Babies beschäftigt und damals sehr dafür gelobt wurde, dass er Mitgefühl für deren Schicksal weckt, endet dann damit, dass das schwarze kleine Kind, das süße Kind, dann zum Glück aller nach Amerika wegadoptiert wird. Also das war die Lösung damals. Übrigens war auch eine afroamerikanische Journalistin, die für die US-Armee damals arbeitete, daran beteiligt, diese Adoptionen aus Deutschland in die USA zu organisieren. Und später als Erwachsene haben sich dann viele dieser in den USA adoptierten Brown Babies darum bemüht, ihre wahren Mütter zu finden. Es gibt eine sehr rührende Dokumentation darüber, die auch noch bei YouTube zu sehen ist. Und mit dieser Empfehlung möchte ich dann auch unsere kleine Geschichtsstunde schließen. Die Doku heißt Deutschlands Brown Babies, eine ewige Suche.
Die spinnen, die Österreicher.
Florian.
Ja.
Hallo. Du bist ein widerwärtiges Luder. Nein, ich muss es vielleicht jetzt erklären und so. Ich habe gelesen in der Süddeutschen Zeitung, das sei eine nette Tiroler Beschreibung für eine schlitzohrige, hartnäckige Person.
Friendos.
Ja.
Ich habe euch beiden gesagt, ich habe euch inständig gebeten, weniger über Österreich zu lesen. Also österreichische Medien schon gar nicht, aber auch nicht, was andere über Österreich schreiben. Ihr sollt es einfach nicht mitgehen. Könnt ihr euch nicht an sowas halten?
Aber das ist dasselbe, wie wenn du irgendwie ein vierjähriges Kind vor einen Kiosk stellst und da eine große Klassetafel und du sagst, aber davon darfst du nichts, du kriegst jetzt Quinoa-Chips oder so. Ich meine, die Geschichte spielte sich, also darum spinnt ja in Österreich vergangene Woche in Innsbruck vor dem Landhaus ab. Eine Vertreterin des WWF stand vor der stellvertretenden Tiroler Landeshauptfrau Ingrid Felipe, eine Grüne, und ihrem ÖVP-Kollegen Josef Geisler. Es ging darum, Ausbau, Wasserkraft etc. pp. Und die WWF-Frau fand, sie sollen da mal irgendetwas bremsen. Der ÖVPler Geisler wollte immer wieder ins Wort fallen und sie aber, also die Frau vom WWF, die bat darum, aussprechen zu können. Geisler drehte sich kurz weg und murmelte, sie sei ein, Zitat, eben widerwärtiges Luder, das ihn nicht ausreden lasse.
Luder heißt es bei uns.
Ja, so viel Lokalkolorit kann ich, also das ist der Champions League, das auch noch reinzubringen. Egal, also ein widerwärtiges Luder. Eben, sie ließ ihn nicht ausreden und blöd war halt, dass da eine Kamera mitlief. Die Geschichte ging recht hoch, machte, drehte ihre Runden, es hagelte Rücktrittsforderungen, also Richtung Geisler, und der sich dann auch, muss man ja auch sagen, bei der Aktivistin telefonisch entschuldigte. Gut. Aber dann schaltete sich die Süddeutsche Zeitung ein. Die fragte nämlich bei Geisler nach, was es damit auf sich hatte. Und die Sache, kann man hier sagen, die wurde nicht besser. Denn die Sprecherin von Geisler sagte dann, der Landeshauptmannsstellvertreter habe den Ausdruck, Zitat, ohne jedwede Aggression verwendet, Zitat Ende. Luada werde in Tirol umgangssprachlich für eine, jetzt muss ich das nachschlagen, eben schlitzohrige, hartnäckige Person verwendet, die einen austrickst. Weiter wurde argumentiert, mit Luada sei in der Sprache der Jäger ein Köter. Das wird immer blöder. Ein Köter oder Kadaver zum Anlocken von Raubtieren gemeint. Und das Luada sei somit, Zitat, nicht zwingend negativ konnotiert. Aber ob ich dich jetzt also als Köder oder Kadaver beschimpfe oder als Luder, ich sehe den Unterschied so mäßig, aber wurscht. Also, ich habe dann auch mal noch im Duden nachgeschaut, also liebe Freunde aus Innsbruck, Synonyme zu Luder werden dort folgende vorgeschlagen, Hexe, Kanaille, Miststück. Ich verfluche oder befluche oder beschimpfe den lieben Foren ja gerne, aber trotzdem sei hier gesagt, liebe Tirolerinnen und Tiroler, ihr spinnt.
Das war's diese Woche mit unserem Transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in der Schweiz und zu Österreich sonst noch so los ist, lesen Sie, gedruckt oder digital, die Schweiz und Österreich Ausgabe der Zeit. Ihr habt ja schon einiges genannt, was ihr diese Woche macht. Was steht sonst noch drin?
Wir haben eine große Recherche drin, was eigentlich mit diesem viel zitierten, viel gehypten Corona-Krisen-Fahrrad oder wie wir sagen Velo-Boom, was da dran ist. Ob das jetzt wirklich die Verkehrswende ist, wie so viele behaupten oder sich wünschen.
Uns gibt es neben der Strecke über Rassismus noch ein Porträt von Martin Sprenger, der Public Health Experte, der ursprünglich in der Corona Taskforce der Regierung saß, jetzt aber zum ziemlichen Kritiker der Krisenpolitik geworden ist. Und es gibt noch eine Geschichte darüber, was es für Gewerkschaften heißt, wenn die Menschen vertreten soll, die eigentlich gar nicht mehr von ihnen vertreten werden wollen.
Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir
vielen Dank.
Adieu.
Und tschüss.